Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
die Literaturwissenschaftlerin Marina Münkler, Professorin für ältere und frühneuzeitliche deutsche Literatur und Kultur an der TU Dresden. Herzlich willkommen im Studio.
Vielen Dank für die Einladung.
Wir schauen gemeinsam auf das, was heute wichtig und was zu diskutieren ist. Zum Beispiel, dass endlich nach langer, langer, langer Zeit die Wahlrechtsreform gelungen ist. Aber erstmal, Frau Münkler, hat mich was anderes aufhorchen lassen. Eine Studie aus Spanien. Wir Europäerinnen und Europäer sitzen immer mehr. 55% der Menschen sitzen mehr als 4,5 Stunden am Tag. Das sind fast 10% mehr als noch vor knapp 20 Jahren. Jetzt habe ich gerade gelernt, Sie zählen offenbar nicht dazu, denn Sie haben gesagt, ach, lassen Sie es doch heute stehen im Studio. Ich sitze eigentlich immer gerne.
Ja, ich finde Stehen sehr angenehm. Man kann sich besser bewegen. Wenn man sitzt, ist man sehr viel starrer eigentlich, als wenn man steht. Dann geht man immer so mal von einem Fuß auf den anderen. Von daher ist das vorteilhaft, dass viele sitzen. Und die Zunahme des Sitzens hat zweifellos mit dem Internet zu tun.
Ja, man sagt ja so, Sitzen ist das neue Rauchen. Aber insofern war ich auch bei der Tendenz überrascht. Aber 4,5 Stunden kommen halt auch schnell zustande, oder?
Ja, also ich sitze natürlich mehr als 4,5 Stunden am Schreibtisch. Das sollte ich auch tun. Aber man muss halt gucken, dass man zwischendrin einen Ausgleich hat.
Okay, also eine Stunde stehen wir jetzt hier. Und wie auch immer Sie uns gerade zuhören, im Sitzen, im Liegen, im Stehen, seien Sie herzlich willkommen. Es ist gelungen, ein Streitthema, das die Politik seit Jahren beschäftigt, wie wir nämlich den Bundestag wählen, ohne dass er immer größer wird.
Anbetracht der Tatsache, dass viele Kommentatoren gestern über den ganzen Tag schon gesagt haben, die Koalition wird sich auf keinen Fall auf eine Wahlrechtsreform einigen, finde ich das Ergebnis durchaus beachtenswert.
Annegret Kramp-Karrenbauer sagt, dass die CDU-Chefin, nachdem sich Union und SPD auf eine erstmal schnelle Lösung fürs nächste Jahr geeinigt haben, die gucken wir uns gleich genauer an. Spannend und ich finde in gewisser Weise sogar spannender sind die Ideen, die für künftige Wahlen im Raum stehen. Die Große Koalition will eine Kommission einsetzen, die soll Vorschläge machen, unter anderem dazu, ob das Wahlalter abgesenkt wird auf 16 Jahre, aber auch wie die gleichberechtigte Repräsentanz von Frauen und Männern sichergestellt werden kann. Marina Münkler ist an meiner Seite als Literaturwissenschaftlerin immer wieder auch präsent in gesellschaftlichen Debatten. Frau Münkler, angesichts des ja auch gesunkenen Frauenanteils im Bundestag, ist das möglicherweise sogar die wichtigste Baustelle?
Das ist sicher eine Baustelle, die nicht minder wichtig ist als die Wahlrechtsreform insgesamt, was die Zahl der Bundestagsabgeordneten anbetrifft. Die Frage ist, ob die Verknüpfung so furchtbar sinnvoll ist von diesen beiden Aspekten. Man könnte ja sagen, eigentlich sind das zwei ganz unterschiedliche Dinge, die nichts miteinander zu tun haben. Und dann könnte es ja auch sein, dass man die Sachen eher schwieriger macht, wenn man das miteinander verknüpft. Also die eigentlich drei Dinge, Absenkung des Wahlrechtsalters, die paritätische Besetzung von potenziellen Mandaten oder von Listen und die Verkleinerung des Bundestages. Also ob man sich damit wirklich einen Gefallen tut, da bin ich mir nicht so sicher. Andererseits hat man sich dafür jetzt ja mehr Zeit genommen.
Ja, die man natürlich nutzen muss. Das wäre meine nächste Befürchtung, dass man auch da wieder in so einer Situation landet, dass man sich eigentlich nicht einigen kann. Ich finde interessant den Ansatz daran, weil es ja letztendlich bei der Frage, wie wir demokratisch zu einer guten Repräsentanz finden, eben ganz viele verschiedene Faktoren dabei haben. Also bei diesem Streitthema, das ist ja einerseits ein Thema eigentlich für politische Kenner und Menschen, die sich sozusagen an die Details erfreuen. Und gleichzeitig steht da ja aber ein ganz großer Konflikt dahinter, nämlich die Frage, wie fair muss ein Wahlergebnis repräsentiert sein im Bundestag und wie wichtig ist eigentlich der direkt gewählte Abgeordnete, den ich direkt vor meinen Augen habe, wo ich sozusagen diese lokale Verbindung habe. Ist in gewisser Weise auch eine Quadratur des Kreises.
Ja, das ist es ganz sicher, denn das deutsche Wahlrecht, das ja ein Verhältniswahlrecht ist und kein Mehrheitswahlrecht, das führt natürlich dazu, dass es dann, wenn ein Abgeordneter einen Wahlkreis gewonnen hat, dass die anderen Stimmen, die abgegeben worden sind, nicht einfach verschwinden dürfen. Und das wird eben ausgeglichen durch diese Überhang- und Ausgleichsmandate. Von daher ist das auch tatsächlich ein schwieriges demokratietheoretisches Problem. Man kann sagen, the winner takes it all. Das ist eine Wahl, die unsere Verfassung so nicht getroffen hat.
Aber zum Beispiel in Großbritannien gilt. Ja,
die in Großbritannien gilt und die dann ja eben häufig solche erdrutschartigen Veränderungen produziert. Das hat häufig zur Folge, dass Kompromisse sehr viel schwieriger sind, dass stärkere Polarisierungen stattfinden. Das sieht man ja auch in Großbritannien relativ gut. Von daher glaube ich schon, dass man Vorsicht walten lassen muss und nicht zu sehr Stimmen zum Verschwinden bringen sollte. Und da ist natürlich die Schwierigkeit, dass die CDU dann notwendigerweise, weil sie einfach mehr Direktmandate gewinnt, eine andere Position hat in ihrem Interesse als die SPD, die stärker von Ausgleichsmandaten profitiert. Mhm. Eigentlich ist das eine richtige Gelegenheit für einen Kompromiss, bei dem beide Seiten nachgeben müssen. Jetzt haben beide Seiten nachgegeben, aber eben nur ein bisschen. Mhm. Und das ist wiederum das Problem, das im Rücken jedes Kompromisses auftritt. Wie klein muss der Kompromiss sein, damit beide ihn eingehen können? Und im Moment ist er ziemlich klein.
Wie klein der ist, das kriegen wir gleich nochmal dargestellt von der Kollegin aus dem Hauptstadtstudio. Nochmal zu dieser Frage im Prinzip für die lange Bank. Frauenrepräsentanz, also ich sage jetzt schon Frauenrepräsentanz, es geht ja eigentlich erstmal um gleichberechtigte Repräsentanz beider Geschlechter. Aber de facto ist es so, der Bundestag hat im Moment 31% Frauenanteil. Wir waren schon mal bei 36%. Also die Tendenz ist sogar negativ, weswegen es ja auch auf Landesebene beispielsweise schon erst Ideen, Initiativen gibt. Brandenburg will diesen Weg gehen, dass man schon den Parteien auf dem Weg mitgibt. Ihr sagt, ihr müsst paritätisch besetzte Listen einreichen. Ist das ein Weg, bei dem Sie sagen, ja, den sollte man auch auf Bundesebene andenken?
Also andenken sollte man ihn, denn tatsächlich ist es ja so, dass es nicht darum geht, dass einfach nur mehr Frauen da sind, sondern es geht darum, dass die Hälfte der Bevölkerung angemessen repräsentiert ist. Und wenn man davon ausgeht, dass Parlamente grundsätzlich die Funktion haben, die Bevölkerung zu repräsentieren, dann müssen die Gruppen, die es da gibt, das sind natürlich auch nicht nur Frauen, auch in einer gewissen Angemessenheit abgebildet werden. Mhm. Und es hat sich auch an ganz vielen Politikfeldern gezeigt, dass Männer sich für andere Dinge interessieren und dass deswegen auf der Agenda bestimmte Aspekte lange Zeit runtergefallen sind. Mhm. Das hat sich mit der Besetzung von Ministerien durch Frauen schon geändert, aber die brauchen natürlich im Parlament auch eine angemessene Widerspiegelung. Von daher gibt es da viele gute Gründe dafür, das so zu machen und es von Anfang an über die Listen zu regeln. Und man kann erkennen an der Partei, die das als erste gemacht hat, nämlich an den Grünen, dass das funktionieren kann und dass Frauen sich auch besser qualifizieren, wenn sie mehr gefordert sind.
Ich habe zwei Probleme mit diesem Weg. Mhm. Der eine ist der, weil Sie sagen Repräsentanz, wo man anfängt und wo man dann aufhört. Weil wir haben ja auch andere Repräsentanzprobleme. Wir stellen fest, dass ein Viertel der Bevölkerung migrantischen Hintergrund hat in Deutschland, in den Parlamenten ist das deutlich geringer vertreten. Wir sehen, dass es eine Überakademisierung und viel zu viele Juristen im Vergleich zur Normalbevölkerung gibt im Bundestag. Wo fängt man an, wo hört man auf? Warum würde man sozusagen bei einem Merkmal nach vorne gehen und bei anderen natürlich zwangsläufig das nicht machen können, weil wir sonst am Ende ja im Prinzip keinen, sagen, Volonté générale, kein Parlament haben, das aus den verschiedensten Dingen sich speist, sondern eigentlich im Prinzip eine Ständeversammlung.
Mhm. Ja, das würde man sicherlich als einen Einwand ernst nehmen müssen. Aber es macht schon einen Unterschied, ob man sagt, Männer und Frauen. Natürlich muss man immer in Rechnung stellen, es gibt das dritte Geschlecht. Und insoweit wird es dagegen auch immer Einwände geben. Nichtsdestotrotz ist es etwas anderes, als zu sagen Migrationshintergrund, denn Migrationshintergrund können Männer und Frauen gleichermaßen haben. Die Frage von zu vielen Juristen, das kann Männer und Frauen gleichermaßen treffen. Das heißt, das sind eigentlich eher Subgruppen einer grundsätzlichen Entscheidung, Frauen nicht länger zu benachteiligen. Mhm. Denn sie sind benachteiligt, wenn sie nicht angemessen repräsentiert sind.
Und jetzt habe ich das zweite Argument. Das ist eigentlich eher ein politisches. Sie haben die Grünen angesprochen. Die haben ganz früh, die haben im Prinzip seit Beginn gesagt, bei uns ist das paritätisch besetzt. Andere Parteien, die SPD, sind dann nachgezogen, als die Linke vorher PDS auf dem bundespolitischen Markt kam, haben die das auch gemacht. Das heißt, Wählerinnen und Wähler haben im Prinzip drei Parteien mindestens, die ihnen da ein ganz konkretes politisches Angebot machen. Für Menschen, die halt sagen, das ist für mich keine Priorität politisch, gibt es andere im Wettbewerb. Das heißt also, man hält diese Frage im politischen Raum. Man lässt sozusagen zu, dass Menschen sich entscheiden, was ihnen sozusagen als gesellschaftliche Veränderungsentwicklung wichtiger ist und welches Tempo sie anlegen müssen. Und letzter Punkt, damit eben auch Parteien des Mitte-Links-Spektrums auch im Prinzip so ein bisschen so ein unique Selling Point.
Ja, das ist die Frage, ob sie das wirklich haben, denn letzten Endes, die CDU weigert sich zwar, was die Zahlen betrifft, aber in der Repräsentation, beispielsweise in der Besetzung von Ministerämtern, steht sie nicht grundsätzlich schlechter da als die SPD. Die Partei, die da wirklich Zentrales geleistet hat, auch gesamtgesellschaftlich gesehen, sind tatsächlich die Grünen, denn dadurch, dass sie es von Anfang an so gemacht haben, hat eine hohe Selbstverständlichkeit bekommen. Und das, finde ich, ist ein wichtiger Aspekt, die hohe Selbstverständlichkeit, die durch diese Diskussion nicht hergestellt werden kann, sondern eigentlich erst danach. Und das müsste geschafft werden.
Wir schauen auf die Themen dieses Tages und sind nochmal beim Bundestag. 800 Abgeordnete und damit 200 mehr, als er eigentlich haben soll. Dieses Szenario stand an der Wand und hat die bisher komplett verhakte Große Koalition dann am Ende doch so erschreckt, dass sie da ist. Die Einigung auf eine Wahlrechtsreform. Worauf, das kann uns Katharina Hamberger erklären, zugeschaltet aus unserem Hauptstadtstudio. Katharina, wie bleibt denn jetzt der Bundestag klein?
Naja, das ist die Frage, ob es tatsächlich wirkt. Aber wenn es wirken oder was man sich jetzt im Moment vorstellt, ist nach der nächsten Bundestagswahl beziehungsweise zur nächsten Bundestagswahl, dass man dann einmal teilweise Überhangmandate verrechnet mit Listenplätzen der eigenen Partei in anderen Bundesländern. Das ist schon mal insgesamt sehr kompliziert. Also hat eine Partei in einem Bundesland, ich glaube, so muss man das mal erklären, tatsächlich mehr Direktmandate, als ihr über die Zweitstimmen zustehen. Dann wird in einem anderen Bundesland dafür von den Listen werden Plätze gestrichen. So, das trifft nicht die CSU, denn die CSU ist ja die einzige Partei, die in keinem anderen Bundesland antritt. Und der zweite Mechanismus, den man vorsieht, ist, dass drei Überhangmandate nicht ausgeglichen werden. Das sind die beiden Dinge jetzt für 2021.
Okay. Ja, es wird ja auch die Große Koalition hat ja nicht drum herum geredet, hat gesagt, das ist jetzt erstmal die schnelle Lösung. Die Große, haben wir gerade ausführlicher drüber gesprochen, soll dann später kommen mit Hilfe einer Kommission. Nichtsdestotrotz, Frau Münkler, aus der Opposition kommen jetzt relativ kritische Stimmen, Reförmchen, das sei keine Lösung. Jetzt ist das so ein bisschen auch eine politische Grundsatzfrage. Sie haben es ja gerade angesprochen. Ist der kleinste Kompromiss am Ende immer besser als keine Lösung? Das war ja das Szenario, das auch im Raum stand. Oder schadet diese Art der Minimaleinigung auch dem Ansehen der Politik?
Also wenn man erstmal so in Zeitdruck geraten ist, dann ist auch der kleinste Kompromiss sicherlich besser als gar keine Lösung. Dass man es aber so weit hat kommen lassen, nachdem es ja schon einen Vorschlag von Grünen, FDP und Linken gemeinsam gegeben hat, der durchaus erwägenswert ist. Und dass man in dieser Zeit selber eigentlich erstmal lange Zeit nichts hinbekommen hat, das ist das eigentliche Problem. Kompromisse werden natürlich umso kleiner, je mehr Zeitdruck dabei ist. Und das führt zu einem gewissen Unbehagen mit diesem Kompromiss, der ja auch ungeheuer komplex ist. Mhm. Der gleichzeitig die CSU in einer gewissen Weise bevorzugt, weil sie die einzige Partei ist, bei der das eben so nicht eintreten kann. Von daher ist er wirklich ein Minimalkompromiss und das muss man, glaube ich, auch negativ benennen können, ohne aber ganz grundsätzlich Kompromisse madig zu machen. Mhm. Denn Kompromisse sind in der Politik nun mal der zentrale Modus, in dem ein Ausgleich zwischen unterschiedlichen Interessen geschaffen werden muss.
Katharina Hamberger, was sind denn so die substanziellen Kritikpunkte aus der Opposition jetzt an dieser Einigung?
Ja, die kommen sehr nah an das, was Frau Münkler gerade gesagt hat. Also Britta Hasselmann zum Beispiel, die parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen, die spricht da von einem kraftlosen und unambitionierten Ergebnis des Koalitionsausschusses und sagt auch, dafür hat die Koalition jetzt eben 7 Jahre gebraucht. Womit sie auch recht hat, die Grünen, die FDP und die Linken haben eben schon vor Monaten einen Kompromiss vorgelegt, den aber eben die Große Koalition nicht wollte. Britta Hasselmann kritisiert auch, dass eben wegen dieser ausgleichslosen Überhangmandate des Zweitstimmenergebnisses verzerrt würde. Dazu muss man aber sagen, dass das Bundesverfassungsgericht 2005 bei der ersten Reform des Wahlrechts dieses Nicht-Ausgleichen von Überhangmandaten erlaubt hat, nämlich bis zur Hälfte der Fraktionsgröße. Das entspricht heute etwa 18 Mandaten. Also das ist verfassungsrechtlich möglich. Die FDP ist genauso sauer. Die spricht davon, dass es eben nicht einen XXL-Bundestag verhindern wird, dass die CSU sich mit ihrem Ziel erstmal durchgesetzt hat, bei den Wahlkreisen nichts zu ändern. Das kommt ja dann erst 2025, dann werden die Wahlkreise um 19 Stück verringert und die CDU bekomme eine Belohnung, einen Bonus von 3 unausgeglichenen Überhangmandaten. Also die Opposition, muss man sagen, ist sauer.
Ich meine, das eigentliche Problem ist ja auch, es ist ja ein relativ neues Phänomen im deutschen Wahlrecht, dass wir diese aufgeblähte Parlamente haben, weil die Parteienlandschaft so auseinanderdriftet oder so aufgesplittet ist und weil es eigentlich nur noch eine Partei gibt, oder eine Parteienfamilie, die massiv die Direktmandate abgreift. Also Frau Münkler, einfachste Lösung wäre, dass Olaf Scholz die SPD jetzt wieder so stark macht, dass sie einfach auch endlich mal wieder ordentlich Wahlkreise gewinnt.
Ich fürchte, das ist keine Lösung. Jedenfalls keine, von der man.
Sie wollen ihn noch nicht abschreiben, hoffentlich. Nein.
Keine, von der man annehmen könnte, sie könnte sehr erfolgreich sein. Nein, ich glaube, man braucht einerseits verfassungsfeste und andererseits aber auch eine langfristig wirksame Lösung. Und das wird mit dem, was man sich jetzt überlegt hat, nicht gehen.
Hm. Katharina Hamberger, letzte Frage. Das geht jetzt aber auch alles so seinen Gang. Das ist ja eine einfache Mehrheit, die dann nur notwendig ist für diese Wahlrechtsveränderung, oder?
Ganz genau. Also dafür braucht die Große Koalition nicht die Stimmen von der Opposition, aber man möchte sich trotzdem dafür einsetzen, dass das Ganze am Ende eine breite Basis kriegt. Ist ja auch nur fair eigentlich, denn es betrifft eben alle Parteien.
Marina Münkler, zuletzt von Ihnen erschienen ist das gemeinsam mit Ihrem Mann Herfried Münkler geschriebene Buch Abschied vom Abstieg, so rum ist es richtig, eine Agenda für Deutschland. Schauen wir weiter auf das, was gerade für Diskussionen sorgt. Und das ist die Berlinale, also das große deutsche Filmfestival, das eigentlich nur was richtig machen wollte, nämlich den Bären gendern, also den silbernen Bären, den es bisher zum Beispiel für den besten Schauspieler und für die beste Schauspielerin gibt. Künftig soll das geschlechtsneutral sein. Ein silberner Bär für die beste schauspielerische Leistung in einer Hauptrolle und dann gibt es noch einen in einer Nebenrolle, egal ob für Mann oder für Frau oder für divers. Frau Münkler, das wird jetzt schwer kritisiert und nicht etwa zuallererst von AfD und Konsorten, sondern zum Beispiel von der Initiative Pro Quote. Leslie Melton, die Schauspielerin, die da engagiert ist, hat das so formuliert. Die Berlinale versucht mit ihrer Entscheidung politisch korrekter zu sein als korrekt und erweist den wichtigen Zielen zur Erreichung von Gender- und Diversitätsgerechtigkeit im wahrsten Sinne des Wortes einen Bärendienst. Hat sie recht?
Ja, das würde ich so sehen. Also der Effekt, der da eintritt, ist, dass man letzten Endes einen Ausgleichsmechanismus, den man hatte, dass man den wegnimmt und auf diese Weise gerade das, was vor allen Dingen auch für schauspielerische Leistung gilt, dass man also die stärkere Wahrnehmung von Männern in Hauptrollen als Regisseure etc. pp., dass man das eben nicht mehr in der Preispolitik ausgleicht. Und das, finde ich, ist schon ein Problem. Und da kann man natürlich sehen, was passiert, wenn man quasi an jedem einzelnen Punkt alles richtig machen will, schafft man es nicht, aus dem Falschen rauszukommen. Mhm. Und das macht die Sache schwierig. Natürlich gibt es vielfältige Gründe zu sagen, aber dann müssten doch auch die Gruppen bedacht werden und auch die Gruppen bedacht werden. Und wahrscheinlich wird das darauf hinauslaufen, dass man das dann machen muss. Dann muss man konsequent nachziehen. Man hätte ja jetzt auch sagen können, okay, wir machen jetzt noch einen Preis für divers. Aber dann führt man natürlich wieder eine Menge Sonderkategorien ein. Die machen es schwieriger, aber sozusagen an diesem Bemühen, etwas auszugleichen, was in der Wahrnehmung von Frauen auch in Film und Theater, jetzt hier speziell im Film, aber fürs Theater gilt etwas Ähnliches, was ausgeglichen werden sollte, das finde ich schon auch schwierig.
Mich hat auch dieser Schritt gewundert, ausgerechnet an der Stelle. Es gibt ja viel Kritik an Festivals, dass beispielsweise vor allem Regisseure da stattfinden mit ihrem Film und wenig von Regisseurinnen. Genau. Also an der Stelle hätte man ja zum Beispiel schon mal drehen können, ja. Über eine Quote oder wie auch immer. Ausgerechnet bei diesem Preis, ich habe mich gefragt, so war dann da wirklich Kritik so groß, dass man sich da bewegen musste? Aber dann habe ich mich bemüht zu verstehen, was dahinter stehen könnte und habe nochmal so einen Vergleich aufgemacht, zum Beispiel mit der Literatur. Wir haben in Frankfurt und in Leipzig zu den Buchmessen zwei große Buchpreise, die ja auch immer im Prinzip für die schriftstellerische Leistung vergeben werden. Mhm. Also da wird nicht gesagt, die beste Schriftstellerin dieses Jahres oder der beste Schriftsteller mit seinem Werk. Insofern vielleicht sozusagen ein Schritt nach vorne, dass man sagt, das ist keine Kategorie beim Schauspielern, ob Mann, ob Frau, ob divers.
Das ist eine Überlegung, die man durchaus anstellen kann. Ich glaube aber, dass es im Schauspiel schon und im Film anders ist. Man kann sehr deutlich sehen, wie dieses Business Frauen an verschiedenen Stellen benachteiligt, wo man das bei Autorinnen und Autoren so nicht findet. Also dass beispielsweise ältere Männer im Film sehr gut wegkommen, während Frauen ab einem bestimmten Zeitpunkt vom Bildschirm verschwinden. Man kann feststellen, dass es eine in der Rollenverteilung eine Unterrepräsentanz von Frauen gibt, als sei die Welt viel stärker männlich als weiblich geprägt. Das ist ja etwas, was sich dadurch herstellt. Und von daher kann man sagen, in der Preisverleihung war das ein Ausgleich dafür. Und in der Tat wäre die Lösung, wenn man sagt, naja, im Grunde genommen geht es tatsächlich um die Leistung und es geht nicht um die Frage des Geschlechtes. Dann müsste man aber an einer anderen Stelle gleichzeitig verändern, indem man eben dafür sorgt, dass man bei der Auswahl der Filme entsprechende Quoten hat.
Bei Sommerinterviews wird manchen sehr heiß zurzeit, vor allem wenn es um Sommerinterviews mit Politikern von der AfD geht. Schwer kritisiert wurde in letzter Zeit der RBB, als dort Andreas Kalbitz vor allzu netter Kulisse auftreten durfte. Jetzt hatte der MDR, der Mitteldeutsche Rundfunk, diese Aufgabe zu meistern mit dem Thüringer AfD-Landeschef Björn Höcke. Ich bin gespannt darauf, wie Sie das gesehen haben, Marina Münkler. Sie haben sich ja auch intensiv in einem Sonderforschungsbereich an der TU Dresden mit Sprache beschäftigt, auch immer wieder natürlich auch mit der Sprache der AfD. Dynamik der Herabsetzung war sozusagen ein Stichwort da. Jetzt mit Blick auf diese gut 30 Minuten, war das lehrreich für Sie?
Naja, es war lehrreich in der Hinsicht, wie sehr Herr Höcke versucht, bürgerlich zu wirken. Das ist ja so eine Behauptung von ihm, er sei ein Vertreter der besorgten Bürger und er sei ein vollkommen bürgerlicher Typ. Und das war verhältnismäßig in dem Gespräch, ob das jetzt insgesamt erfolgreich ist, weiß ich nicht, aber in dem Gespräch relativ erfolgreich, denn der Interviewer hat ja so mit ihm gesprochen, als könnte er Herrn Höcke dazu befragen, wie man mit Rechten umgehen muss. Aber Herr Höcke ist ein Rechtsextremer. Und er hat ihn auf diese Positionen, an denen man das feststellen kann, nicht wirklich, da hat er ihn nicht ernsthaft befragt, sondern er hat ihm eigentlich ermöglicht, immer wieder auszuweichen, sich diese bürgerliche Fassade zu geben, aber zwischendrin immer diese Stichworte unterzubringen, Millionen illegaler Einwanderer, Verfassungsschutz und Bundesregierung als Vertreterin einer extremen Politik und so weiter. Das sind ja alles solche sprachlichen Umkodierungen, in dem Höcke und andere das, was auf sie selber sonst angewendet wird, dann quasi in einer Umkehrung zurückspiegeln und auf diese Weise im Grunde genommen den Diskurs komplett verzerren. Mhm. Und man hat, finde ich, mit diesem Interview sehr stark zu seiner Normalisierung als Vertreter einer normalen Politik beigetragen. Das halte ich für relativ problematisch.
Aber was tut man dann? Eine Option wäre es zu lassen, diese Interviews nicht zu führen. Eine andere Option wäre, härter ranzugehen in diesen Interviews.
Naja, also man kann ihn ja beispielsweise fragen, wenn er hat sich mehrfach bezogen, beispielsweise auf das Rentenkonzept. Und dieses Rentenkonzept ist ein Konzept, das sehr stark ethnisch orientiert ist und das den Versuch macht, sehr viele Leute auszuschließen, die eigentlich Rentenansprüche sich erworben haben in Deutschland durch Arbeit. Das ist eigentlich ein ungeheuerlicher Vorgang. Und dazu ist er nicht befragt worden. Also man muss sie einfach auch zu dem befragen, was sie vertreten.
Aber Frau Mögler, ich würde an der Stelle sagen, oder mal kurz, also dass man solche Interviews führt und führen muss und auch gerade ein öffentlich-rechtlicher Sender wie der Mitteldeutsche Rundfunk, der für drei Bundesländer steht, wo die AfD die größte Oppositionskraft ist, da kommt man nicht drum herum.
Da kommt man nicht drum herum.
Also wäre auch meine Position. Dann diese Frage der Interviewführung, der Gesprächsführung. Ich habe ja den Eindruck und habe es insofern auch als eine gewisse Lernkurve empfunden. Es gab so eine Tendenz auch bei Journalistinnen und Journalisten, dieses Entlarven-Wollens, also jemanden quasi sozusagen so hinzustellen, und damit nach 30 Minuten allen Zuschauerinnen und Zuschauern klar ist, das ist ein Rechtsextremist. Was ganz häufig leider dazu geführt hat, dass das sehr hakelige und sehr, sehr aggressive Gesprächssituationen führten, die dann, glaube ich, diejenigen, die gesagt und gedacht haben, hier werden Politiker von der AfD nicht fair behandelt, wahrscheinlich sogar noch unterstützt hatte. Das heißt eigentlich ein Schuss nach hinten los.
Ja, es geht ja auch nicht darum, sie anzugreifen. Und der Versuch der Entlarvung ist vielleicht nicht das Richtige. Aber das Festlegen auf das, was sie tatsächlich fordern, das finde ich, kann man schon machen. Das sollte man auch mit anderen Parteien machen. Das scheint mir völlig legitimes und grundsätzlich anzuwendendes Mittel zu sein. Und auch mal darauf hinzuweisen, was das dann je konkret bedeutet. Und auch im Hinblick auf unsere Verfassung bedeutet, wenn man so argumentiert wie der Höcke-Flügel, der ja meines Erachtens nur pro forma aufgelöst ist, das tut. Und das ist aber durchaus zu machen, auch ohne den Gestus der Entlarvung. Es geht ja mehr um den Gestus. Es geht einfach darum, festzustellen, wofür steht Herr Höcke wirklich.
Ja, jetzt habe ich extra dafür gesorgt, dass wir bei diesem Thema ungefähr 4-5 Minuten warten, bis wir Björn Höcke zum ersten Mal selbst hören in diesem Interview. Aber an dieser Stelle tun wir das mal auch vor dem Hintergrund einer aktuellen Meldung von heute Vormittag, die große Corona-Demo, also der Corona-Skeptiker, der Regierungsskeptiker, der Maßnahmen-Skeptiker, die für das Wochenende in Berlin geplant war, ist jetzt verboten worden. Und Höcke hat sich auch zu diesen Demos, bei denen er dabei ist, zu denen er auch mit aufruft, geäußert in diesem Interview.
Solange jeder sich an die Demonstrationsauflagen hält, kann man keinen den Zutritt zur Demonstration verbieten.
Und das ist auch gut so. Ich halte fest, dass Sie es also für akzeptabel halten, dort an der Seite von Leuten zu marschieren, die sich für den dritten Weg, für die NPD und kompakt engagieren.
Herr Sänger, ich habe einen Aufruf gemacht, in dem ich diese Demonstration für die Freiheit beworben habe. Ich stelle mich ohne Wenn und Aber auf die Seite der Freiheit und der Menschen, die für die Freiheit in Berlin auf die Straße gehen.
Und an die Seite derer, die möglicherweise nicht auf den Grundfesten der Demokratie stehen.
Ich habe meinen Aufruf klar formuliert, Herr Senger.
Okay. Kann jeder am Facebook
keine nachgucken. Frage. Also das ein Auszug aus dem MDR-Sommerinterview mit Björn Höcke zu diesen Corona-Demos in Berlin jetzt verboten. Übrigens noch kurz zur Interviewführung. Ich finde, das war eigentlich ein ganz gutes Beispiel dafür, wie man immer wieder sozusagen mit Fakten vorlegt, wo er sich da bewegt, mit wem und nachfragt. Ja, erstmal nachfragt, oder?
Ja, das hat er schon mit den Nachfragen gut gemacht. Aber andererseits hätte er vielleicht mal nach dem Freiheitsbegriff fragen sollen, der da drin steckt. Also tatsächlich ist es ja so, dass Grundrechte, und das ist etwas, was auch beispielsweise bei der Genehmigung von Demonstrationen oder dem Verbot von Demonstrationen eine zentrale Rolle spielt. Grundrechte sind ja nicht widerspruchsfrei. Das Recht auf körperliche Unversehrtheit darf auch durch das Recht auf Versammlungsfreiheit natürlich nicht untergraben werden. Und das ist eben die Abwägung, die da stattzufinden hat. Und deswegen kann man nicht einfach sagen, das ist unsere Freiheit und ich verteidige die Freiheit. Herr Höcke verteidigt ganz bestimmte Freiheiten und deren inhaltliche Füllung. Danach hätte man fragen sollen.
Okay. Ja, wahrscheinlich ist es ein endloses Fass, wo man gar nicht weiß, wo man jetzt eigentlich ansetzen soll. Mal in der Sachfrage selbst, jetzt mit Blick auf Berlin, auf das Wochenende, diese Abwägung, die da jetzt getroffen wurden von den Behörden aus nachvollziehbaren Gründen. Man hat die letzten Demos gesehen, wo die Abstandsregeln ostentativ ignoriert wurden. Insofern nachvollziehbar unter dem Aspekt Gesundheitsschutz, aber gleichzeitig in der gesellschaftlichen Debatte, wo ja dieser ständige Vorwurf da ist, muss man da nicht vielleicht sogar das Risiko eingehen im Sinne der Demokratie und zu sagen, okay, bevor irgendjemand auch die Berechtigung für diesen Vorwurf daraus ableiten könnte, wir hätten eben diese Freiheit nicht, dann lieber das Gesundheitsrisiko einzugehen? Ich bin da nicht ganz entschieden. Ich habe das Gefühl, das könnte uns richtig um die Ohren hauen, so eine Absage.
Naja, sagen wir mal so, das wird ja jetzt gerichtlich überprüft werden. Die werden Klage dagegen einreichen und es muss sich zeigen, ob das vor dem Verwaltungsgericht und dann auch dem Oberverwaltungsgericht Bestand haben wird. Was sie aber geplant haben, was ich heute der Presse schon entnommen habe, ist ja eine Demonstration, die nicht einmal ein paar Stunden stattfindet, sondern es ist ja aufgerufen worden, dass die Leute dort übernachten. Die haben für 14 Tage tagtäglich Demonstrationen angemeldet. Das macht die Sache hygienisch viel komplexer, wenn die da übernachten, wenn die über längere Zeiträume dort bleiben. Und von daher gibt es, glaube ich, schon Gründe zu sagen, in diesem Falle und so wie die bisherige Handhabung bei diesen Demonstrationsteilnehmern waren, kann man das verbieten. Ob das Bestand haben wird, weil das tatsächlich ein Abwägungsprozess ist, der nicht unkomplex ist, das wird man sehen. Aber man muss vielleicht nicht, bloß weil das Wort Freiheit benutzt wird, sozusagen als so eine Formel, jede Lehrformel von Freiheit schon für Freiheit halten.
Was ist heute noch wichtig? Der Gewinner oder auch die Gewinnerin des britischen International Booker Prize wird bekannt gegeben am Nachmittag. Das ist der Preis für ins Englische übersetzte Romane und Kurzgeschichten. Und interessant ist, es könnte ein Deutscher werden. Daniel Kehlmann ist auf der Shortlist, auf der Longlist war auch schon die deutsche Autorin Nino Haratischvili. Frage an die Literaturwissenschaftlerin hier bei mir im Studio, an Marina Münkler. Darf man daraus eine These wagen? Internationalisiert sich die deutsche Literatur?
Ich glaube, sie internationalisiert sich nicht stärker, als sie vorher schon international war. Der Begriff Weltliteratur ist einer, den unter anderem Goethe als einer der ersten gebraucht hat und emphatisch verwendet hat. Also die Vorstellung, dass Literatur eigentlich nicht national gebunden ist. Und der Preis setzt natürlich auch darauf, weil er ja eben ins Englische übersetzte Literatur nimmt. Und das ist auch wichtig, also dass Literatur aller Länder international zur Kenntnis genommen wird. Und dafür ist die englische Sprache nun mal die Zentrale, das, was man früher mal Lingua Franca genannt hat. Viel wichtiger bei dem Preis finde ich eigentlich, dass der Übersetzer oder die Übersetzerin gleichermaßen beteiligt wird am Preisgeld und auf diese Weise gewürdigt wird, was für eine Leistung es ist, Literatur in eine andere Sprache zu bringen.
Es ist eigentlich fast schon auch Literatur selbst, was da geleistet wird, ne? Oder auch die Adaption von Literatur und bestimmten Stilmitteln. Ich habe mich gefragt, wie Sie das sehen mit Blick auf Daniel Kehlmann. Ist das sozusagen der für Sie richtige deutsche Repräsentant auf einer solchen Liste?
Ach ja, die Welt ist immer ungerecht, weil der richtige deutsche Repräsentant. Also ich hätte vermutlich andere Autorinnen und Autoren ausgewählt. Ich finde, dass Herr Kehlmann ein sehr solider Handwerker ist und seine Romane sehr gut gebaut sind. Aber als Literaturwissenschaftlerin stört mich, dass ich diese Bauprinzipien immer so genau erkennen kann.
Mhm. Vielleicht ist das aber auch, das ist so ein bisschen das IKEA-Prinzip, das ist dann international gut verkaufbar und übersetzbar, weil es vielleicht genauso funktioniert. Hm?
Das könnte möglich sein, aber andererseits gibt es natürlich auch große Literatur, die übersetzt worden ist, obwohl sie unendlich komplex ist.
Die Literaturwissenschaftlerin Marina Münkler war an dieser Stelle, in dieser Stunde an meiner Seite. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Gedanken, für Ihre Ideen, für Ihre Meinung.
Ich danke meinerseits.